Okay. Apostelgeschichte 17. Wir lesen mal den letzten Vers. So ein, hä? Machst du denn? Er setzt sich halt da neben ihn. Also, Apostelgeschichte 16, letzter Vers 40. Da verließen sie das Gefängnis, also Paulus, Silas, Timotheus und ein paar andere. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich nach Lydia. Und als sie die Brüder sahen, da trösteten sie sie und zogen fort. 17. Ja, 16, Vers 40.
Ach so,
16, Vers 40. Okay. Trösteten sie und dann zogen sie fort. Aber wir wissen noch, Paulus, zweite Missionsreise ist das von ihm. Ne? Und die waren im Gefängnis, weil sie Jesus verkündigt haben. So, und es waren ziemlich hart, weil die wurden davor richtig doll verdroschen, ne? Mit Peitschen und alles, so, und kamen dann in den Knast rein, so, wurden richtig streng bewacht. So, und es wurde dunkel, so, und auf einmal wissen wir nur, fing halt irgendwann in der Nacht an, irgendjemand da zu singen, ne? Lobpreis zu machen, so Gott zu preisen. So, und auf einmal kamen die ganzen Leute zum Glauben, ne? Auch der Wachtmann mit seinem Haus und so weiter. So, und das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Aber was ich letztes Mal nicht erzählt habe, so, und ich glaube, was man halt so oft da überliest oder nicht dran denkt, so dass der nicht verdroschen wurde, so, und ins Gefängnis geworfen, und dann saß er da und fing an, Gott zu preisen und zu loben, ne, und sich zu freuen. Ja, haha, ich habe Wunden für Jesus, so wunderbar. Sondern ich glaube, das war eine echt harte Zeit, und ich glaube, das war auch echt schwer für ihn. So, bin mir auch sicher, der hat geweint da drin. So, ne. Aber irgendwann kam halt, weißt du, der Punkt, wo er halt in dieser Bedrängnis, ne, und in diesem Leid für Jesus halt erbaut wird vom Heiligen Geist und einfach weitersehen kann und nur noch preist. Ne? So, und im Endeffekt sieht er dann auch so, warum er da rein musste und warum er das Leid halt tragen musste. Ne? So, und heute geht es auch ein bisschen um Bedrängnis. So, und wie wichtig Bedrängnis ist und schwere Situationen in unserem Leben. Ne? So, und was ich hier so krass fand, ist in Vers 40 so, dass er dann freigelassen wird, ne? So mit dieser echt schweren Zeit, so, und diesen Leiden, so, und das, was er macht, er kommt in die Gemeinde rein, die dort ist, ne? Und lässt sich nicht trösten, sondern sie trösten die Gemeinde, ne? So, hey, das kannst du echt nur machen, wenn du wirklich so verändert bist, dass du einfach so einen Heiligen Geist vertraust, so in deinem Leben, ne? Wenn du einfach loslässt, so von diesem Drang, mir muss es gut gehen, von diesem Drang, alles muss perfekt laufen, von diesem Denken halt so, wenn es nicht richtig läuft oder anders als geplant, dann muss irgendwas falsch sein. Ne? So, weißt du, die kommen da raus, so ein voller Lobpreis, da ist ein ganzes Haus zum Glauben gekommen, wurde getauft gleich. Ne? So, weißt du, die kommen da mit immer noch Wunden und Geschunden, ne, dort an in die Gemeinde und fangen an zu erbauen. Ne? Und das ist eine Gabe. So, und das ist eine Gabe, die Gott uns auch geben möchte. Ne? So, lesen wir mal Kapitel 17. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia, was auch immer, und kamen nach Thessalonich. Kennen wir, ne? Es gibt zwei Thessalonicher Briefe, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber, der ging nach wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, naja, warten wir erstmal. Thessalonich ist kein kleines Nest, sondern ist eine Hauptstadt von Mazedonien gewesen, ne? Oder immer noch, keine Ahnung. Hatte 200.000 Menschen. Also ein Riesending, ne? Görlitz hat vielleicht 60 oder so, ich weiß gar nicht. Wie viel? Oh, 3 Jahre hier und schon wieder 5.000 weniger. 55.000. Also 200.000 ist schon groß. Und da steht eine Synagoge. Und Paulus ging rein und Jesus hat ihm auch gesagt, zuerst die Juden, ne? Und dann die Heiden. Und das ist auch super clever für ihn, weil wenn er in die Synagogen geht, ne, dann sitzen da immer eine Menge Heiden auch in den Gottesdiensten drin, die sich interessieren an diesen Jahwe, an diesen Schöpfer von allem. Ne? Und das Coole ist, dass er hier kommt und dass er erläutert und darlegt, was in der Schrift ist. Und Paulus macht es immer, fängt bei Juden an und bringt ein Stück aus Psalm, aus Sacharja oder was weiß ich, wo es halt drum geht, der Messias wird kommen, der Messias muss leiden, der Messias wird leiden, sterben und dann wird er aber auferstehen. Ne? Und er bringt das alles da und legt erstmal diesen Messias, auf den alle warten, vor. Unterschrift, ohne Name. Und danach sagt er, und wisst ihr was? Der Messias, der war schon da, Jesus Christus. Und dann erzählt er seine Lebensgeschichte und sagt, ist alles eingetroffen, er ist das. Das, was die Schrift vorhersagt, ja, das ist in ihm wahr geworden. Und dann fängt er an, umzuschweifen und dazu zu gehen, dass man die Erlösung annimmt. Ne? Und das ist wichtig, da kommen noch hin. Und am Anfang, als ich zu Jesus kam, dachte ich, muss, und auch jetzt wird man da oft versucht, muss irgendwie super viel wissen über Gottes Wort, muss super gelehrt sein und echt eine tolle Rede haben, ne? Muss geschmückt sein mit bunten Bildern, damit die Frauen nicht einschlafen, muss geschmückt sein mit Witzen, damit die Männer nicht einschlafen, ne? Muss viel Philosophie und Psychologie drin sein, sodass man irgendwie die Menschen auf eine bestimmte Gefühlsebene kriegt, ne? Muss ein bisschen Show dabei sein, damit alle bereit und offen sind, empfänglicher fürs Wort zu sein. Aber ich will mal, dass er 1. Thessalonicher aufmacht. 1. Thessalonicher 2, das ist der Brief, den einer von den beiden, den Paulus an die Gemeinde, die hier entsteht, dann geschrieben hat später. Erster Thessalonicher 2, fangen wir mal Vers 2 an. Naja, fangen wir Vers 1 an. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten, das haben wir schon durch, ne, wissen wir jetzt, was gemeint ist, und misshandelt worden waren in Philippi, da, wie ihr ja wisst, da gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Herrn, haben wir auch gesehen. Ne? Haben gelitten, wurden misshandelt und trotzdem war das Endprodukt, diese Bedrängnis, Freude. Ne? Euch das Evangelium zu verkündigen unter viel Kampf. Also es war nicht einfach für ihn, das Evangelium zu bringen. Ne? Vers 3. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum oder unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigen Betrug. Also das zu dem Thema Leute verführen und von hinten rum irgendwie das Evangelium reinbringen. Ne? Sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden worden, also schwach und in Sünde, mit dem Evangelium betraut zu werden, so redeten wir auch. Ganz einfach und schlicht. So wie man halt ist. Nicht als solche, die dem Menschen gefallen wollen. Also nicht als großer Redner, wo alle dann danach sagen, das ist ein großer, ne? Oder eine große. Sondern Gott gefallend, der unsere Herzen prüft. Ja. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Und wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Ich bin Apostel von Jesus eingesetzt. Sondern Wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So ein, ich weiß noch, wie liebevoll eine Mutter ist, wenn sie ihr Baby stillt. Ne? So ganz behutsam und ganz vorsichtig, ne? Und ganz zart. Und wir sehnten uns sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns liebend geworden seid. Also er sagt hier, und wir wollten nicht nur quatschen und durchs Evangelium labern, sondern wir sind auch hingekommen und lange Zeit geblieben, um es euch vorzuleben. Ne? Und wenn man das hier so liest, da kommt noch her, dass so ein paar Sabbate da sind, aber die waren hier ein paar Monate, ne? In Thessalonik. Weißt du, und es ist wichtig, dass wir das Wort erläutern, ne? Dass wir das Wort erklären, dass wir Leuten erzählen von Jesus, von dem Weg, der da ist und dass es nun mal der Weg ist. So, aber auf der anderen Seite ist es noch wichtiger, dass wir dann auch halt öffentlich zeigen, halt so ein, dass es wirklich stimmt. Dass es wirklich real ist. So, dass es nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass der Heilige Geist wirklich in einem wirkt, dass der Heilige Geist wirklich einen verändert, dass man wirklich schwach ist, aber dass man Gott als Stärke hat. Ne? Und dieses Vorleben ist weitaus wichtiger als das Erzählen. Und oft bin ich total frustriert, weil ich irgendwie für manche Leute bete und sage, oh, ich möchte gerne was erzählen, aber das passiert nicht. Zum Beispiel meine Schwiegereltern oder Eltern oder meine Brüder. Das ist super schwer. Sobald ich nur ein Wort in Richtung Gott sage, da schalten sie ab, ne, und lenken gleich um. Ja, ja, alles klar, und hier, was ist da? Ne? Also wollen noch nicht mal drüber diskutieren über Gott. Sondern das ist einfach, manche Leute kommst du nicht ran, weil sie so hart und verschlossen sind. Ne? Und das hat mich so traurig gemacht. Auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn sie da sind, habe ich die Chance, Evangelium zu erzählen, in dem, wie ich reagiere, wie ich entscheide, ne? Wie ich handle, wie ich liebe, wie ich vergebe, wie ich diene. Ne? Und das war halt das Krasse. Meine Mama, die hat gesehen, dass irgendwas passiert ist. Die hat mich gekannt, so wie ich war vor Jesus. Ne? Und ich war wirklich kaputt, total zerstört. Und dann hat sie mich gesehen nach 3 Monaten mit ihm. Ne? Und sie war total beeindruckt und verblüfft. Und mein Paar, der absolut alles dagegen hatte, dass ich Christ wurde und in so einer Sekte war, ne? Der hat nach 3 Monaten hat er mich beobachtet und gesehen und hat nie wieder was Schlechtes dagegen gesagt. Wenn wir uns draußen bewegen, so, dann muss uns echt klar sein, dass wir die Welt beeinflussen, einfach nur, weil wir da sind. Ob wir uns das bewusst sind oder nicht, wir beeinflussen einander und wir beeinflussen unser Umfeld. Und wem das klar ist, der erkennt auch eine Menge Macht. Und ich finde das so toll hier bei Paulus, dass er das nochmal geschrieben hat, auch für mich. Weißt du, dass ich als Christ nicht irgendwie so einen Fischanzug anziehen muss, ne? Irgendwie aussehen und reden darf und beten darf, nur auf diese Art und Weise, ne? Mein Glauben und meine Liebe zu Gott zeigen darf in der Form, und anders ist es nicht okay, dass ich mit Flipflops predigen darf. Ich bin da echt froh, dass ich simple Worte machen kann, dass es okay ist, sich zu versprechen oder ja, nicht gehoben zu reden. Weil Gott genau das meint, lebe dich selbst, weil du bist nicht mehr du, sondern ich bin in dir. Und wenn du wirklich Leben hast, dann wirst du auch mein Leben leben. Verstehst du? Na, ist egal. Lesen wir weiter. Indem er erläuterte und darlegte, dass Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, der ist der Christus. Also dieser Messias, dieser Erlöser ist Jesus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie wenige der vornehmsten Frauen. Nicht wenige. Also da kam betrachtliche Summe zusammen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, die wurden voll Neid, und die gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf, war kein Auflauf zum Essen, und brachten die Stadt in Aufruhr, und sie drangen auf dem Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie aber sie nicht fanden, da schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, die sind jetzt auch hier. Jason, der hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, so dass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Also, da spitzt sich einiges zu. So. Und diese erste Gemeinde, das sind wirklich viele, so, die da zum Glauben kommen, gerade ganz jung sind und gar nicht viel wissen über Gott, als nur das Nötigste. Ne? So, die sind von Anfang an gleich in Bedrängnis. So. Weißt du, hier geht es um die schlimmste Sache, die man eigentlich damals machen konnte, gegen den Kaiser reden. Ne? Den Kaiser sozusagen mit dem Mund absetzen. So, und die Gemeinde hat es wirklich nicht leicht. Und das siehst du in Thessalonicher Briefen, wenn du dann liest, so, die hatten nur Verfolgung. Ne? Wer sich da entschieden hat für Jesus, der hat nicht so blümchenhaft gelebt wie wir in Deutschland, sondern der hat sich echt entschieden, so, um zu leiden. Ja. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass man, wenn man leidet oder wenn, ich meine, wir werden hier nicht verfolgt und geschlagen, ist mir noch nie passiert. Aber weißt du, Bedrängnisse und Leiden haben wir trotzdem, oder? Ist euch schon mal aufgefallen, dass es Zeiten gibt, wo man einfach so sich die Schulter streichelt und, weißt du, so ein einfach sich hingibt, so, ne, armes Ich. So, und dann, aber es gibt auch andere Zeiten irgendwie, wo die Situation so schwer ist, dass man fast am Krachen ist, ne? So, wo man nur Nebel sieht und überhaupt nicht weiter, so, wo man kein Licht mehr sieht, so, wo man keine Wahrheit mehr hört und keine Wahrheit mehr glauben kann, ne? So, und gerade in solchen Zeiten, dass aber trotzdem du irgendwie da ganz total gelassen und ruhig da durchgehst. So, ich meine, trotzdem beschwert, klar, so, aber trotzdem gehst du irgendwie mit einem unbeschreiblichen Frieden durch diese Situation, mit so einer unbeschreiblichen Ruhe. Ne? So, und das ist genau der Punkt, wo Gott uns haben will. So, in 2. Korinther 4 müsst du nicht aufmachen? Ach, brauchen wir nicht. So, 2. Korinther 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, ja, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, die verschafft uns eine ewige, eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. So, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ja, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist halt ewig. Also mit anderen Worten, so ein Gott bringt mit Absicht Spannung in unser Leben. So Situationen, die irgendwas, ja, zusammenengen, so eine Spannung halt bringen, ne? Aber das griechische Wort hier ist interessant, so das, was aber im Endeffekt dann resultiert in der Ewigkeit, das ist eine Ewigkeit in Entspannung. Und ich musste da viel drüber nachdenken in den letzten Tagen und irgendwie Jesus, Paulus und die anderen identifizieren sich mit als Christ so mit dem Leben in Bedrängnis. So. Für Paulus gehörte das so dazu, wie dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. So, und auch Jesus sagt das, und dann kreuz halt auf dich jeden Tag. Ne? So, es gehört einfach zu unserem christlichen Leben, so bedrängt zu sein und angefochten. Ne? Wie dieses Beispiel von diesem kleinen Baum, der aufwächst. Ne? So, und das ist ein trockenes Land und da ist viel Wind, ne? Und dieser kleine Ding wird da hin und her geschüttelt. So, ne? Und das dann über Jahre, ne? So, und wird größer und größer und dollere Stürme kommen und so, aber durch dieses Wackeln kriegt er halt so eine dicke Rinde, dass irgendwann ein Orkan kommt und einfach da stehen bleibt. Und die Bibel sagt genauso zu uns, so, Gott schickt die Bedrängnis. Jeden Tag. So ein, und der nimmt sie nicht von uns, so ein, sondern das ist wichtig. So ein, wir brauchen das einfach, um stehen zu können. Ne? So ein, aber wir sollen auf die Ewigkeit gucken, wie Paulus gerade gesagt hat. So ein, ich gucke auf das Unsichtbare. Ich gucke auf das, was vor mir liegt. Ich gucke auf das Ziel. Ne? Weil wir können echt wissen, solange wie Gott uns hier auf der Erde lässt, so ein, da sind die Winde da. Weil wir stärker sein sollen und standhaft für das, was noch kommt. So ein, aber wir sollen, und das ist unsere Freude, ne? So ein, unsere Hoffnung, wir sollen auf das gucken, so ein, dass sobald Jesus uns genommen hat zu sich, auf welche Art auch immer, so diese Winde nicht mehr da sind. So ein, dass dann Entspannung ist für ewig. So ein, ne? Das sind. Eine Sache will ich noch vorlesen, 1. Thessalonicher 3. Dann gehen wir weiter. 1. Thessalonicher 3, Vers 3. Da steht. Habe ich das gerade gelesen? Nee. Ja, genau. 3, Vers 3. Das macht so keinen Sinn. 3, Vers 1. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es da hervor, allein in Athen, das kommt heute noch, zu bleiben, und sandten Timotheus, unserem Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Also Paulus sagt, wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du dazu berufen, bestimmt so bedrängt zu sein. Also es ist total dämlich, dagegen anzukämpfen oder dagegen zu beten. Und das Krasse ist, wenn du betest, stärker zu werden, schickt Gott stärkere Winde. Wenn du betest, so ein, dass du Liebe brauchst, dann schickt Gott mehr Situationen zu lieben. Ne? So ein, weißt du, wir brauchen das. Vers 4, als wir nämlich bei euch waren, da sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnis erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern ich erkundigte mich nach eurem Glauben. Ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen war. Vers 7, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unseren Bedrängnissen und Not getröstet worden durch euren Glauben. Und ich brauche diesen Trost genauso wie ihr. So ein, ne? Weißt, wir gehen alle durch schwere Zeiten. So, manchmal sind es Menschen in unserem Umfeld, die uns kaputt machen, ne? Und immer wieder runterziehen oder uns bitter machen oder was weiß ich, Situationen, die einfach ungerecht sind. So ein, oder manchmal kotzt es einfach an, so ein, einfach den ganzen Dreck zu sehen, ne? In sich oder außerhalb. So ein, weißt du, aber das ist halt eben das, so ein, weißt du, dass es halt nicht nur um uns geht. Und wenn du dich fallen lässt und wenn du dich, ja, wenn du aufhörst zu wachsen, so dass du die Situation nimmst und als das, was es ist, nämlich damit du stärker bist und Frieden hast, so, und dann, weißt du, dann ist halt beim nächsten Mal, ja, okay, andersrum. So, kennt ihr das in der Gemeinde? So, da gibt es Leute, die haben eine echt schwere Zeit, ne? Und die haben da echt gerade dran zu knacken. So, aber trotzdem sind sie so ein unveränderter Anker. Irgendwie stehen die ruhig da, in der schlimmsten Situation und so. Weißt du, das ist irgendwie praktizierter Glaube. Ne? Du siehst die an und du weißt die Situation und du siehst aber einfach nur Jesus. Ne? Weißt du, und das spornt dich an. So in deiner Situation einfach so ein, ist halt geistige Ermutigung. Ne? Weißt du, und nutzt die Situation, du hast, um andere zu erbauen, so, weil wir brauchen das alle. Aber lesen wir jetzt weiter, sonst labere ich hier noch ewig. So ein Vers 10. Die Brüder aber, die schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Coole Gemeinde dort. Wo sie sich nach ihrer Ankunft in der Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die Thessalonicher und die nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Also die Juden waren ein bisschen anders. Die haben gesagt, okay, wir sind offen, erzähl. Aber die haben zugehört, was der Prediger da quatscht. So, aber danach haben sie sich mit ihrer Bibel hingesetzt und haben geforscht. Ne? Und das ist auch für uns super wichtig. So, ich habe schon so viel Müll gehört und das Krasse ist, eigentlich mehr unter Christen als unter irgendwelchen großen Predigern, die einfach mal so reinschneiden oder die du kennenlernst oder was auch immer, ne? So, die irgendwas von sich geben so und das hört sich richtig an, ne? Und es macht doch Sinn, aber irgendwie so, wenn man dann drüber nachdenkt, so, dann merkt man, dass es eigentlich total von dem wegführt, was Jesus eigentlich wirken will, ne? Das sind so unterschwellige Kleinigkeiten. Manche von uns haben das auch. Ich habe da so ein paar Sachen, die habe ich einfach gehört von Christen und übernommen. Und irgendwann zeigt mir Gott so, hey, guck mal, was du da glaubst. So ein, weißt du, und das hier sind edle Christen. Aber nicht, weil sie irgendwie toller sind, sondern einfach nur, weil es ihnen wichtig ist, einfach, okay, so ein, wir wollen tiefer gehen, wir wollen uns belehren lassen, wir wollen wachsen, so ein, aber wir wollen das von dir nochmal bestätigt haben. Hey, es ist super wichtig für uns, dass wir unsere Bibel kennen, dass wir selber Zeit nehmen, so, dass wir selber gucken, stimmt das? So, weißt du, wenn du nur noch glaubst, was Menschen glauben, dann ja, siehst du das, was hier groß entsteht und als Christusgemeinde steht. So, lass dir nicht. So ein bisschen wie die Leute, ich gehöre nicht dazu, die immer hinter der Packung gucken, so was in dem Essen drin ist. So. Vers 13. Als aber die Juden nach Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, da kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Also voller Zorn, ab hinterher, hat man schon mal das Thema. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis ans Meer hinziehe, schön. Silas und Timotheus aber, die blieben dort zurück. Die nun, welche den Paulus geleiteten, die brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. Und weiter geht's. So, der Paulus in Athen. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete. Und Athen, das war manchmal, wenn ich so über diese Zeit hier nachdenke und diese großen Städte und so, denke ich hier, na, so ein kleiner Holz, also Steinhütten, ne, und auch große Gebäude und was weiß ich, Menschen mit Flipflops und ja, irgendwie, keine Ahnung, so ein, haben halt schon Wissen gehabt, aber jetzt halt primitiv in unserer Gegenwart hin, ne? So, und ihr vielleicht nicht, aber ich bin halt geschichtlich echt eine Niete, so. Aber ist echt krass, so ein Athen, eine Riesenstadt, so Multikulti, so ein, hatte, das war das, was Görlitz früher mal war, so, ne, in der Entstehungszeit. Da waren die angesehensten Philosophen weltweit, ne, so ein, die, da war die Wissenschaft, so, da war das Studieren, da war das
Handel.
Ja, Handel war eh so ein, aber das war halt mehr so, die ganzen großen Köpfe haben sich dort versammelt. Und das war Görlitz auch mal. Hier waren die großen Denker und Philosophen der Zeit, die alles verändert haben, die ganz Deutschland oder Europa oder die Welt, ne? So, die alles auf den Kopf gestellt haben. Das war Görlitz. So, musst du dich mal informieren. So, hast super viele Namen, die du gehört hast, die waren hier. So, das war, da waren die Studenten, da waren die großen Lehrer. So, da wurde das Denken der Menschheit verändert. So, und es war religiöses Zentrum. 3000 Tempel, 3000 verschiedene Götzen. Und die Griechen, die waren nicht atheistisch, sondern die haben an Gott geglaubt, an Götter, ne? So, und die hatten ein komisches Leben, so, und die sind halt, wenn sie Sorgen hatten, sind sie zum Gott der Sorge gegangen und haben gebetet zu oder geopfert, sodass, ne, die Sorgen halt verschwinden. Wenn sie Geldprobleme hatten, sind sie halt zu Mammon oder irgendeinem anderen Gott, ne? So, und genauso, wenn sie unfruchtbar waren oder mehr Sex haben wollten, so, dann gab es da halt die Götter, ne? So, wenn sie ein Aua hatten, hatten sie einen Gott. So, wenn sie mehr Regen brauchten, hatten sie einen Gott. So, also für jede Kleinigkeit und größere Sache gab es einen Gott, ne? So, und Paulus kommt in diese Stadt ganz alleine. Und wir lesen weiter. Da erkrimmte sein Geist in ihm. da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Und er hatte nun in der Synagoge Unterredung mit den Juden und mit den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Merkst du, ich bin total ungern unter Philosophen oder Psychologen. Weil egal was du sagst, wird alles geprüft und wegdiskutiert oder umdiskutiert. Ne? So. Ich glaube, die, die nach, so doll nach der Wahrheit suchen, das sind doch die, die keine andere Wahrheit zulassen als ihre eigene Erkenntnis. So. Und Paulus in der gleichen Situation hier, sie messen sich mit ihm, das ist was anderes. So, und wir müssen das beweisen, dass es nicht stimmt. Und die Griechen waren damals von zwei großen philosophischen Gedanken halt geprägt. Einmal dieses Epikur, was auch immer, und das Stoische. So, das Epikure sagte, der Sinn des Lebens ist, dass man alles tut, was Spaß macht. So, mal kurz zusammengefasst. So, hängt noch mehr drin, aber so ist so die Spaßgesellschaft. Ne? So, das, die stoischen Philosophen, die haben gesagt, das Sinn des Lebens ist Selbstdisziplin, also kein Saufen oder Trinken, keine Unterhaltung, sondern eher so dieses kalte Nachdenken und dieses Geistliche. Ne? Irgendwie, kennt ihr das? So eine lebenden Zombies, die nur in ihrem Kopf leben, außerhalb sind sie immer unverändert. Das sind halt diese, ist egal. Aber Selbstdisziplin und Verzicht auf Emotionen, das ist der Sinn des Lebens. Die Erfüllung und um Frieden zu finden. So. Wenn du so ein bisschen die Geschichte so von Athen, den Griechen damals mal guckst, ich meine, es hat sich überhaupt gar nichts verändert. Das ist genau das, was weltweit jetzt rumgehen soll, ne? So diese Denkweise. Weißt du, entweder hast du die Spaßkultur, ne? Oder du hast dieses irgendwie an Gott glauben, aber Gott hat keine persönliche Beziehung. Das waren ja diese Stoischen. Es gibt schon irgendwie irgendwas, aber es ist alles in einem da. Ne? Und Gott mag keine persönliche Beziehung, sondern du bist sozusagen der Gott, der alles bewegt. Und manche sprachen, was will denn dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag, das ist so ein Hügel, da war das Gericht, und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren, deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten soll. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden, die vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und etwas Neues zu hören. Das kommt mir auch sehr bekannt vor, für die Zeit heute. Das sind die Schlimmsten überhaupt. Weil es gibt so viele Menschen, die sind so offen und wollen hören und weil ist was Neues. Ne? Haben sie wieder was zu reden oder zu tratschen, ist ja wurscht, ob es nur positiv oder negativ im Endeffekt ist. Und die hören gern zu, ne? Und die wollen noch was hören, aber im Endeffekt ist es dann schon wieder alt, weil sie es schon gehört haben. Ne? Aber lesen wir noch, wie es ausgeht. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich hier umherging in eure Heiligtümer und die zu besichtigen, da fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, den unbekannten Gott. Und nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat. Und das war was Neues. Das hatten sie nämlich nicht. Ein Schöpfer. Ein Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, der wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, so dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie dem Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold und Silber und Stein gleich, ein Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Denn nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt, weil Jesus wieder auferstanden ist, gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle bekleidete, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, da spotteten die einen, die anderen aber sprachen, ja, wir wollen dich darüber nochmal hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihm. Also in Athen kamen nicht viele zum Glauben. Ne? Und ich finde es krass, so was Paulus hier sagt, so, weil das sind die bestimmen, was wirklich ist und was nicht. Ne? Und das Krasse hier ist so, dass er halt ganz klar sagt, hey, es gibt einen Schöpfer. So, und es gibt einen, der alles gemacht hat. Ist nicht durch Menschenhand entstanden und nicht durch Zufall, sondern es gibt nun mal einen Schöpfer. So, und er hat bestimmt. Und er hat uns alle aus einem Blut gemacht. Ne? Nicht ein Blut, das irgendwann mal entstanden ist, aus dem viel kam, sondern ein Blut. So ein Adam. So ein, also sind wir auch alle von seinem Geschlecht. So, und da gibt es keinen Unterschied, weil für die Griechen waren damals alle Nicht-Griechen Barbaren, so, also nicht lebenswürdig, so ungebildet und dumm. Und ja, entweder haben sie sich dem griechischen Denken angeschlossen oder ja, sie wurden halt niedergemetzelt. Machen wir heute auch viele Christen. Ne? Kennt ihr das? So, und kommst in Länder und denkst so, ungebildet. Auch kein Wasser, auch Mensch. So ein kein Fließendes und kein Strom. Ach, die Armen, das ist, ich habe letztens gelesen, menschenunwürdiges Leben. So, wir Christen denken oft so, ne? Weil wir ja so sozial eingestellt sind. So. Nee, das ist nicht Gott. So, das Krasse ist, so musst mal tiefer gehen so, und einfach mal gucken, ob sie selber von sich sagen, dass sie menschenunwürdig leben. Nee, tun sie nicht. Da gibt es welche, die werden schlecht behandelt, hey, das werden wir auch. So, ne? Wenn sie mit Christus unterwegs sind, sich entschieden haben und jeder Mensch kriegt die Chance, so dann ist er ihre Stärke und sie können vertrauen und er wird sie durchs Leben führen, egal ob jetzt mit Strom oder ohne. Und die werden glücklich sein. So, wenn sie ohne Christus sind, dann müssen sie durch die Weltwirtschaft wie wir. Also wie die reicheren Nationen. So, ne? So jeder Betrieb hier in Deutschland muss sich auch durchkämpfen. So, das sind. Und es ist halt so ein verdrehtes Denken irgendwie, aber das ist, kommt von daher. Ne? So, Pilatus war hier und, Pilatus war das ein Philosoph? Ja, Pilatus und, ach, ich habe den Namen vergessen. Ha? Halt die ganzen großen Philosophen und Denker, die unser Denken heute bestimmen. Ne? So, die saßen hier rum und haben vielleicht mit Paulus, ich kenne keine Ahnung, ob das die Zeit war, so ein Sokrates und, ja, ist ja auch wurscht, jedenfalls diese ganzen komischen Leute, ne? So ein, weißt du, Paulus steht hier und sagt so ein, hey, es gibt einen Schöpfer. So ein, und ich bin jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie ich drauf komme, aber es gibt so bestimmte Sachen, wo du in die Welt kommst und sofort so ein, wirst du aufgefordert, so wie hier, zu philosophieren und zu diskutieren. Zum Beispiel Evolution ist immer so ein gefragtes Ding, wenn du rausgehst. Ne? Ja, Gott, guck mal, gab Dinosaurier. So ein, oder das und jenes. Ne? So ein, das sind. Und ich bin der Typ, der dann stumm wird und sagt, okay, dann glaub da, was du willst. So ist mir wurscht. So. Ich respektiere das sogar, weil ich finde es eigentlich ziemlich krass, so dass da gehört viel mehr Glauben dran als an den Schöpfer. meiner Meinung nach. So, dass im Nichts knallt und dann entsteht was. Oder dass sich alles so hinentwickelt, so, dass es so viele Arten gibt, so, die doch alle gleich sind im Aufbau. Ne? So, obwohl ja, die Wissenschaft es widerlegt, so, die DNS es widerlegt, so, die Fossilien, die man jetzt hat, habe ich letztens mal gesehen, so ein Beitrag, so, es gibt so viele Fossilien und die ganzen Tiere dort, Fledermäuse und Krams, so vor Millionen von Jahren und so weiter, so, die sind, haben sich überhaupt nicht verändert. So, die waren, sahen damals genauso aus wie heute. So, aber es ist so wurscht. Ich werde dann ruhig und bringe nicht viele Diskussionspunkte. So, ich denke dann einfach, naja, glaub. So, ich komme nicht vom Affen, aber für mich ist es jetzt so nicht wichtig. So, für mich persönlich ist es wichtig, so, weil meine Meinung ist, jedes Wort in der Bibel ist von Gott. Er hat 6 Tage gebraucht, die Welt zu machen, fertig. Nicht Millionen, nicht, er hat nicht angefangen mit einem Einzeller und dann kam irgendwann, sondern fertig. So, zuerst das, was man sieht, so, dann das Licht, dann die Pflanzen, dann die Tiere und so weiter und den Menschen. So, ne? So, aber das finde ich halt bei Gott so cool. So, er sagt halt zu uns, so, irgendwo steht das, ich habe es vergessen rauszusuchen, so, diese Philosophie, sagt Paulus, die Philosophie und die Psychologie dieser Welt, so, ist Narrheit und Torheit. Ne? So, verlass dich lieber auf Gott. So, weißt, wir sind nicht dazu berufen, so zu Gott zu erklären und irgendwie die Menschen zu überzeugen. Ne? Weil das ist das, was Paulus hier vorhin sagte im Thessalonicher, so, ich kam nicht mit überzeugenden Worten, ne? Mit überredenden Worten. Ich kam auch nicht mit Falschheit von hinten rum, so, sondern oder mit hohen Worten, ne? So, sondern ich kam ganz einfach. Und ich habe einfach nur das verkündet, was wirklich wichtig ist. So. Das Coole ist, dass Gott halt auch sagt, dass genau dieser Lebensstil, der hier ist, in Athen, ne, dass das der Lebensstil ist, der auch in den letzten Tagen sein wird, bevor Jesus kommt. Ne. Und du kannst es sehen überall. So. Und ich finde es toll, hier zu sehen, dass in der Kultur hier, so in Athen, ne, die fast die ganze Welt widerspiegelt heute, so ein, dass da nicht viele zum Glauben kamen. Weißt du, weil es einfach der Zeitgeist ist. So. Und ich finde es auch genial zu sehen, so dass, weißt du, dass Paulus dann einfach beruhigt ist. So ein, weißt du, dass da, weil ich bei ihm sicher weiß, so, dass er sich ausgestreckt hat und den guten Lauf gelaufen ist, nur bis zum Schluss. So ein, und dass es nicht an uns liegt. So, weißt du, und zum Schluss noch eins. So, ich kenne noch so Denkweisen, dass es an dem Lobpreisleiter liegt, so, dass man zu Gott kommt. Oder dass es an dem Prediger liegt, ob man viel bekommen hat von Gott oder nicht. Ne? So, weißt du, das ist gerade so total populär. So, ist super gefährlich, aus dem Grund, so, weil es genau das widerspiegelt, was in den Antennen so war, ne? Nämlich die Denkweise, wir bauen und wir tun und ich bin fähig dazu. Ne? Ich bin nicht fähig, euch näher zu Gott zu bringen. So, ich kann eine dumme Predigt machen und ihr würdet schreien und sagen, oh, wir sind Gott begegnet. Und ich könnte eine Predigt mit super lange vorbereiten und ausbauen und so und ihr würdet sagen, nee. So, ne? Und egal, wie ich es mache, so, an mir liegt es nicht. So, ich kann schön singen oder schief singen. Ich habe einmal so einen schiefen Lobpreisleiter gehabt. Oh, das war schrecklich. Und sein Stil, das war überhaupt nicht mein Stil. Ne? So ein, ist egal. Aber ich hatte den besten Lobpreis, den ich je hatte. So, also war wirklich schlecht. Ne? Also super am Anfang noch so Beginner-Style. Super unsicher. Oh, das war einfach so ehrlich und natürlich und so simpel, wie er Gott angebetet hat. Ne? So ein, da ging es irgendwie nicht darum, eine Show hinzulegen oder jetzt die tollsten Lieder zu singen oder was weiß ich, sondern es war einfach total ehrlich. So ein, irgendwie, keine Ahnung, habe ich mich in dem Moment so sicher gefühlt, dass ich dachte, ja, dann kann ich auch schief singen. So ein, stört ja nicht. Und das fällt überhaupt nicht auf. So ein, ne? Wenn alles so perfekt ist und so gut ausgearbeitet ist, so dann sitze ich eher da und denke so, verkrampfe mich und denke so, naja, da, so bin ich nicht. Oder da muss ich auch was Perfektes geben, ne? So ein, was Großes leisten, so viel erreichen, immer eine Story haben, wen ich alles bekehrt habe oder was weiß ich. Ne? So ein Paulus hat gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Weißt du, weil da ist es echt und da ist es heimisch und da ist es so ein, und da fühlt man sich einfach so, da kann man, ist man willkommen, so wie man ist. Ne? So, solange unsere Stärke halt Gott bleibt. So, also, lass uns beten. Ich weiß, es war heute ein bisschen durcheinander. Danke, Herr, so für deine Freiheit, so, und dass du Stürme bringst und dass du uns züchtigst und dass du auch nicht zulässt, dass es zu lange zu ruhig wird in uns, so in unserem Leben, sondern dass wir immer am Wanken sind, so dass wir einfach wissen können, dass das nicht ist, weil dass wir verloren gehen oder zerbrochen werden, sondern weil du uns näher an dich bringen willst, so weil du uns zeigen willst, wer du bist, so, und dass wir schwach sind, so, dass du uns demütig halten willst, dass wir nicht zu hoch fliegen, die Menschen nicht zu hart angehen, so, wenn sie nicht unseren Vorstellungen entsprechen. So. Ich bitte dich, dass du uns frei machst, so von unserer Gerechtigkeit. So, und auch wie die Athener, ja, unsere Meinung nach, was wahr ist oder wichtig, oder unsere Art Freiheit oder Sinn auszuleben, so Sinn des Christentums, ein christliches Leben, so oder was auch immer, so. Bitte ich, dass du uns ruhig machst und demütig, dass wir einfach auf dich hören und auf dir vertrauen, dass du einfach zu jedem redest, auf deine Art. So, und ich bitte dich, dass du uns wirklich zusammenhältst, dass wir eine Gemeinde sind, die sich unaufhörlich liebt, ob jemand neu ist oder nicht, ob jemand unausstehlich ist oder total angenehm. So, ich bitte dich, dass du uns ja, ein Herz gibst füreinander und dass du uns die wahren Dinge beibringst. So, und, ja, und ich bitte dich, dass nicht zulässt, dass wir so philosophierend und ja, voller überredender Psychologie durchs Leben gehen, sondern dass wir einfach vertrauen in deine Weisheit und in deine Macht. So, und, ja, dass wir deinen Sinn, den du uns gegeben hast, einfach annehmen und darin das Vollkommene sehen und erfahren. So, und ich bitte dich, dass du Licht bist in unserer Dunkelheit. So, dass du ja, uns rausführst, dass wir mit Freude gehen. Und ich denke, dass wir nach oben sehen können, dass wir echt was haben, worauf wir uns freuen können. Und ich freue mich auf dieses entspannte Leben mit dir. Und, ja, auf diesen Frieden, auf diese Zukunft, die wartet. So. Ja, und ich bitte dich, dass du viele mitnimmst. Ich bitte dich, dass du auf mich hältst, dass ich dort ankomme. Und, ja. Du bist der Gott. So. Und ich danke, dass du alles in einem verbindest, dass ich mit allen Anliegen, mit einem Problem zu dir kommen kann, dass du für alles zuständig bist und ich nicht irgendeinen anderen Gott aufsuchen muss für irgendwas Bestimmtes. Und dass du mich besser kennst. Noch ein Lied.